Das ist der ICF Basel Podcast.
Hey, ich freue mich mega und ich weiß nicht, ob ihr euch das bewusst seid, aber das ICF Basel hat einen mega guten Ruf. Bis auf Zürich aber kennt man euch und eure Kirche da. Und es war höchste Zeit gewesen, mal an den Ort des Geschehens zu kommen. Und ich hoffe, ihr haltet es aus. 30 Minuten Zürichdeutsch. Ich habe gedacht, ob ich echt fragen muss, ob jemand simultan übersetzt, Baseldeutsch, für die, was gar nicht geht, meinen Dialekt zu ertragen. Ich hoffe es. Ich bin heute mit dem Zug da angefahren. Ich fahre generell relativ viel Zug. Und letzte, wo ich heimgefahren bin, ist gerade kurz vor dem Zürich HB, auf der linken Seite hat es mitten in der Stadt einen Schrebergarten. Und in meinem Abteil sind so ein paar Inder gesessen. Und dann höre ich sie sagen, «This must be the slums from Zürich.» Und sie sind echt davon überzeugt gewesen. Für sie hat das total Sinn gemacht, wie es genau nach dem ausgesehen hat. Und ich hocke so dort und denke, ja, ein kleines Missverständnis. Es sind die reichen Zürcher, die in der Freizeit noch einen Garten haben, mitten in der Stadt. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ja, in der Kirche gibt es das manchmal auch. Vor allem, wenn du christlich aufgewachsen bist und prägt bist, den ganzen Glauben fast schon mit der Muttermilch aufgenommen hast, dass gewisse Traditionen und Überzeugungen wir die gar nicht mehr hinterfragen. Sie sind selbstverständlich. Wir wissen schon, was es bedeutet, bevor wir gewisse Stellen überhaupt lesen. Und das kann so fatale Folgen haben, wenn so Fehlinterpretationen zum Teil über Generationen weitergegeben werden. Und genau um das geht es, wie du schon gesagt hast, in dieser Serie. Also genauer anschauen, genauer versuchen anzuhören und die Texte verstehen in ihrer Zeit, in der Bedeutung, die sie hatten. Lass uns beten für das. Ja, Vater, danke, bist du ein Gott, der Begegnung sucht, der Nähe sucht zu uns. Wir sind da, wie wir wachsen wollen, in der Erkenntnis und in der Liebe zu dir. Und beides schenkst du her. Und um das bitten wir dich heute. Amen. Ich weiss nicht, ob ihr es verstanden habt, aber es ist in Appenzell Innerrhoden 1990, wo zum dritten Mal mit absoluter Mehrheit das Frauenstimmrecht abgelehnt worden ist. Selbstverständlich von den Männern. Die Frauen haben ja da nicht mitgemacht, oder? Und also mit dem Entscheid 1990 ist die Schweiz eines der letzten Länder in Europa, wo das Frauenstimmrecht eingeführt hat. Weltweit, gerade nach Somalia, Afghanistan und kurz vor Bangladesch. Also, lassen wir jetzt mal so stehen. Aber wenn wir die Stelle anschauen, die heute drankommt, dann ist es ein bisschen so, wie wenn die Bibel selber die Hand erhebt für die Abstimmung und das Frauenstimmrecht in der Kirche knallhart abgelehnt wird. Lass uns zusammen lesen, was im Timotheus steht. Der Paulus schreibt, die Frau soll durch stilles Zuhören lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille haltet. Es gibt kaum eine Stelle, wo es so kontrovers ist, wo die Meinungen so auseinandergehen und wo so fatale Folgen hat. Es ist wie wenn der Paulus einen kollektiven Maulkorb ums Maul der Frauen bindet. Und es hat Auswirkungen gehabt für Tausende von Frauen über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Das ist der Grund, wieso dass eine Freundin von mir, die auch eine theologische Ausbildung gemacht hat, den Abschluss Gemeindehelferin bekommt, während ihre männlichen Kolleginnen Pastoren genannt werden. Es ist ein Folge davon, dass eine andere Freundin von mir, wenn sie ihre Kirche redet, man sagt, sie gibt uns noch ein paar Gedanken weiter, weil predigen darf sie nicht. Es ist der Grund, wieso eine andere Bekannte von mir im Verwaltungsrat hockt von einem riesen Unternehmen, aber in der Kirche sich stillhalten soll und nicht leiten. Und es mag sein, dass das jetzt da im ICF nicht so ein mega Thema ist. Aber ich möchte euch sagen, das ist noch lange nicht gegessen. Der Kampf wird immer noch gekämpft. Und zum Teil offiziell und zum Teil in den Köpfen der Leute. Und es ist nicht nur so eine intellektuelle, theologische Frage, sondern es ist sehr existenziell. Vor etwa, wann ist es gewesen? Letzten Monat irgendwann, in meiner letzten Predigt im 20er, bin ich nach der Predigt zu der Bar gelaufen. Und dann kommt eine Frau auf mich zu und sagt, hey, das war eine mega gute Predigt. Es hat mega zu mir geredet. Und dann kommt sie ein bisschen näher und flüstert mir, obwohl ich ein bisschen ein schlechtes Gewissen an mir kann, weil weisst, du bist ja eine Frau und du solltest das doch eigentlich nicht machen. Und es war so ein krasses Erlebnis gewesen, weil ich gemerkt habe, hey, sie hat echte Gewissensbiss. Unter Umständen ist das, was ich mache, für Menschen ganz klar Sünde. Und ich gebe zu, es ist ein gewisser Vorentscheid gefallen, wenn ich heute über das Thema rede. Aber ich habe nicht vor, irgendwie eine Kampfrede zu halten, sondern mir geht es darum, heute versuchen, gemeinsam Klarheit reinzubringen in den Vers, damit du eine gute Basis hast, um dir selber ein Urteil zu bilden, weil das am Schluss ist deine Sache. Fakt ist, als Christen werden wir immer wieder, vor allem als Frauen, auf das angesprochen. Und es ist wichtig, dass wir nicht einfach sagen, ja, wir machen es halt so, sondern dass wir Stellung nehmen können. Dass wir nicht dastehen im Städten und nicht abgeholt, wenn so Fragen kommen. Und auch für euch Männer, die jetzt vielleicht denken, ja, spricht mich jetzt nicht so an. Wir sind berufen. Wir sind ein Leib. Und es geht auch um deine Frau, es geht auch um deine Schwester, es geht um deine, vielleicht mal Tochter oder vielleicht hast du ein Kind. Es geht um nicht mehr als nicht weniger als die Hälfte von allen unseren Leitern und Visionärinnen und Prophetinnen und Dienerinnen und Predigerinnen. Und darum, lass uns Ärmel hinterkrempeln und den Vers mal richtig genau anschauen. Der Paulus schreibt das an Timotheus. Das ist ein ehemaliger Mitarbeiter. Er hat ihn in Ephesus in der Kirche zurückgelassen. Und er schreibt zum Thema, wie sich die Leute sollen verhalten im Gottesdienst im Ephesus. Und der Teil von den Frauen, der fängt ein bisschen früher an. Im Vers 9. Dort heisst's. Ebenso will ich, dass die Frauen sich in Würde schmücken. Mit Anstand und Besonnenheit. Nicht mit kunstvoll geflochtenen Haaren oder Gold oder Perlen oder teuren Gewändern. Sondern, wie es sich schickt für eine Frau, die Gottesfurcht geloben, für Frauen, die Gottesfurcht geloben, mit guten Werken. Und dann, die Frau soll durch stilles Zuhören lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube es aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille haltet. Also der Paulus verbietet da so ein paar Sachen. Im Ganzen sind es 5 Sachen. Die ersten 4 sind relativ harmlos. Kein Zöpf, kein Gold, keine Perlen, keine teure Kleider. Und es langt den Blick in die ersten paar Reihen, um zu sehen, dass ihr intuitiv dem nicht so ganz viel Gewicht gebt. Also intuitiv merkt ihr irgendwie, intuitiv merkt man, das hat irgendwie heute nicht mehr so eine Bedeutung, oder? In dem gleichen Gedankengang kommt, dass Frauen sollen still lernen und schweigen. Und dann heisst es plötzlich fertige Intuition. Gott hat gesprochen und die Frau soll schweigen. Wenn man das so beobachtet, merkt man, dass da eine gewisse Unausgewogenheit besteht. Dass nicht alle Aussagen in dem Vers gleich behandelt werden. Und wir sind ja erst am Beobachten und noch nicht am Beurteilen, aber es scheint, dass es gewisse Sachen gibt, die sind zeitlos in der Bibel. Egal zu welcher Zeit, an welchem Ort, in welcher Kultur, welche Umstände, die bleiben bestehen. Wie wenn es heisst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und es gibt andere Sachen, anscheinend, die sind kulturell bedingt. Die verändern sich im Laufe der Zeit. Die sind verbunden mit dem damaligen Kontext und den Umständen. So heisst es zum Beispiel im Römer 16, man soll einander mit dem heiligen Kuss begrüßen in der Kirche. Ich mache das noch mit meinem Mann. Aber sonst im 20er begrüßen wir uns nicht mehr mit dem heiligen Kuss. Ich weiss nicht, wie ihr das so handhabt. Aber das ist genau so ein Beispiel, wo wir zwar lesen, wir sollen es machen, aber die Zeiten haben sich geändert und heute gibt es vielleicht ein High Five oder eine warme Umarmung. Oder einen heiligen Kuss. Ich weiss ja nicht, fühlt euch frei. Genau die grosse Frage, die entscheidende Frage ist natürlich, wer entscheidet und auf welcher Grundlage, was es jetzt ist? Wie weiss man das, ob es jetzt zeitlos ist oder kulturell bedingt? Das ist eine riesige Frage, die man in der ganzen Bibel immer wieder antrifft. Und ich glaube, es gibt 3 Anhaltspunkte, die helfen, herauszufinden, was es ist. Das erste ist der Kontext. Wenn man mal schaut, wer hat den Brief, wem geschrieben, wieso, was war damals so die Situation gewesen, das ist der Kontext. Das zweite ist, dass man so wie rauszoomt und schaut, ja, wie wird denn das in der Bibel gehandhabt? Was gibt's da vielleicht für Beispiele, wo man darauf zurückgreifen können? Und das Dritte ist, dass man schaut, okay, was bedeutet denn das theologisch? Was gibt's denn da vielleicht für geistliche Aspekte, wo da dafür oder dawider sprechen? Und genau das, wenn wir jetzt so ein bisschen im Zeitraffer miteinander machen, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, dass wir das mal durchspielen können in dem Vers im 1. Timotheus. Ich weiss nicht, ob du es weisst, aber der Timotheusbrief oder die beiden Timotheusbriefe und der Titusbrief, das sind die drei Pastoralbriefe. Man sagt denen auch Gelegenheitsschreiben. So ein erster Wink mit dem Zaunpfahl. Es geht um eine bestimmte Situation an eine bestimmte Person. Da ist es der Paulus, der es ihm Timotheus schreibt, seinem engen Freund. Er schreibt ihm zum Beispiel in dem gleichen Brief: Timotheus, ich habe gehört, du bist vielleicht krank, du solltest ein bisschen mehr Wein trinken. Das ist so etwas, was er persönlich am Timotheus mitgibt in diesem Brief. Und in dem gleichen, ich hoffe, das ist eine zeitlose Aussage, die er da macht. Ich bin sehr überzeugt davon, wir erleben das auch sehr. Nein. Also doch, egal. In dem gleichen Brief nimmt er Bezug auf den Gottesdienst in Ephesus. Der Timotheus hat ziemlich Herausforderungen mit dieser Gemeinde und allem Anschein nach hat er den Paulus um Rat gefragt. Und so schreibt der Paulus ihm eben. Und er sagt ihm, hey, schau, ich möchte nicht, dass die Frauen im Gottesdienst Zöpfe und tragen Haare offen und Schmuck und so weiter. Weil zu dieser Zeit, in dieser Umgebung, ist das ein klares Zeichen für Prostitution. Und dann macht es schon ein bisschen Sinn, oder? Der Paulus sagt, hey, ich möchte nicht, dass Frauen bei euch in der Kirche aussehen wie Prostituierte. Möglicherweise, das ist jetzt eine Vermutung, ich kann mir vorstellen, dass die Frauen einfach die neue Freiheit in Christus wirklich für sich entdeckt haben und gemerkt haben, hey, ich bin frei von Konventionen, ich muss mich nicht mehr das halten, ich bin gerettet und frei gemacht von Jesus. Und die Freiheit ist wirklich überbordet. Und der Paulus sagt, hey, ihr habt auch eine Wirkung gegen aussen. Wir wollen vorbildlich sein in der Ordnung in unserem Gottesdienst. In Ägypten ist es Pflicht, man sollte über Knie verdeckt haben. Es gilt das sehr obszön, wenn man Knie sieht. Und ich kann jetzt schon sagen, hey, ich bin frei in Christus, ich gehe in meinen kurzen Hosen und in meinem Tanktop dort hin und erzähle von meinem Glauben. Der Punkt ist, ich werde wie nicht weit kommen, ich werde nicht mega effektiv sein, weil ich werde schon gerade als am Anfang zuerst mal Anstoss erregnen. Und das sagt der Paulus, hey, lass uns vorbildlich sein in der Art und Weise, wie wir unseren Gottesdienst feiern und wie wir gemäss den zeitgenössischen Regeln uns benehmen. Und in die gleiche Kerbe, in den gleichen Kontext, kommt auch das Lehrverbot an die Frauen. Ihr müsst wissen, Ephesus ist vor allem für etwas bekannt gewesen. Dort ist der grosse Diana oder Artemis-Tempel gestanden. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Der ist riesig, ist eins von den 7 Weltwunder damals. Bis heute kann man die Ruinen besuchen. Und dort wird die Artemis vergöttert. Der Paulus hat auch in der Apostelgeschichte viel mit dem Artemis-Kult zu tun. Die ganze Stadt lebt von dem. Und die Artemis-Göttin sieht so aus. Die hat ungefähr 15 Brüste. Also mehr Weiblichkeit geht nicht. Es ist die Göttin von der Fruchtbarkeit, von der Weiblichkeit. Und dementsprechend ist in Ephesus der ganze Kult ein weiblicher Kult. In diesem Tempel sind die Frauen Priesterinnen gewesen, sind Frauen die Lehrerinnen gewesen, haben die Frauen die Hosen angehabt, wenn es um Religion gegangen ist. Es ist selbstverständlich gewesen in Ephesus. Und jetzt stell dir vor, da kommt so eine neue Jesusbewegung, ganz eine kleine Gemeinde. Für die Leute und für die Frauen wahrscheinlich ist es selbstverständlich gewesen, dass sie da die Hosen anhaben und dass sie die Führung übernehmen. So haben sie die Religion gekannt. Und der Paulus sagt, hey, haltet euch zurück, Frauen. Es ist nicht der Artemis-Kult. Es sind nicht ihr, die da der Tatschmeister sind. Der zweite Grund, wieso ich glaube, dass er das sagt, ist, Frauen damals, vor allem auch im jüdischen Kontext, haben keine Bildung gehabt. Das heisst, sie sind nicht zugelassen in der Synagoge, sie haben weder lesen noch schreiben. Und der Paulus sagt, sie sollen durch ruhiges Zuhören lernen, ist das ein Aufruf. Nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil sie einen Bildungsrückstand haben. Es ist nicht mega vorteilhaft für das junge Christentum, wenn die Hälfte nicht genau weiss, um was es geht. Und das ist genau auch das Problem gewesen. Frauen sind oft das Opfer gewesen von Irrlehren. Weil sie nicht so genau können unterscheiden, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch. Sie haben nicht alle Informationen gehabt. Darum sagt der Paulus, hey, lernet, holt den Abstand, den Bildungsrückstand auf. Wenn der Paulus eine Message halten zu verdrehten Versen oder so, dann hätte er rechtfertigen müssen, wieso das Frauen sollen lernen. Das war skandalös gewesen, damals in dem Vers. Nicht, dass sie das sollen still und zurückhaltend machen. Also wenn man den Kontext so anschaut, merkt man, die Aussage, die ist nicht im luftleeren Raum vakuumiert, sondern die ist ganz fest gebunden an die damaligen Umstände. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, Zufall heisst ja noch nicht, ob es jetzt zeitlos ist oder nicht. Kann ja trotzdem sein, dass es heute noch gilt. Spätestens, wenn man mal rauszoomt und gesamtbiblisch schaut, merkt man oder kommt man in grosse Erklärungsnot, glaube ich, wenn man festhält daran, dass es eine zeitlose Aussage ist. Weil in der Bibel wird es anders gehandhabt. Ich habe ja ein paar Beispiele mitgebracht. Unzählige weibliche Prophetinnen, Diakoninnen, Predigerinnen, Leiterinnen, zum Beispiel Deborah, die Richterin, sie hat das ganze Volk Israel angeleitet. Von der Hanna heisst, sie hat Tag und Nacht predigt und verkündet. Von der Junia, die ist nicht mega bekannt, die wird in wenigen Versen im Römerbrief erwähnt, heisst, sagt der Paulus, sie ist eine mega wichtige Mitarbeiterin gewesen für mich und sie ist besonders angesehen unter den Aposteln. Also sie ist offensichtlich eine Apostelin gewesen. Und es ist mega spannend, das haben wir also in der Uni habe ich das herausgefunden, und hat unser Dozent uns gesagt, im 2. Jahrhundert ist sie plötzlich ein Mann geworden. Bis dann ist sie Frau gewesen. Und dann haben die Leute irgendwie, die haben sich daran gestört, dass sie erstens als Apostelin genannt wird, also die Autorität irgendwie hat und dass sie noch als besonders angesehen rausgenommen wird von Paulus. Und sie haben einen Junias daraus gemacht. Alle vorher ist sie eine Frau und nachher wird sie plötzlich ein Mann. Mega, naja, speziell. Oder zum Beispiel die letzte, die ich noch aufzähle, ist die Phoebe. Das ist mega eine spannende Frau. Der Paulus hat seinen Römerbrief, wo man sagt, es ist sein Erbe, hat er der Phoebe gegeben zum Überbringen und zum Auslegen in Rom. Also offensichtlich ist es, sogar der Paulus hat es anders gehandhabt. Sehr wohl haben die Frauen Verantwortung übernommen und gelehrt, auch schon damals im Neuen Testament. Ein anderer Aspekt ist, jedes Mal, wenn der Paulus über Berufung und Begabung redet, was er ja mega oft macht, erwähnt er nie das Geschlecht. Und das würde man erwarten, wenn er sagt, strebet nach der Gabe, kleine Fußnote, Frauen nicht nach der Lehre. Oder irgendwie so, oder wenn er sagt, ordnet euch einander unter, aber eigentlich einfach die Frauen oder Männer. Also er hätte das ja müssen jedes Mal erwähnen. Aber im Gegenteil. Er sagt ganz selbstverständlich im Korinther, hey Frauen, wenn ihr übrigens im Gottesdienst prophetisch redet, dann dünnt doch ein Kopftuch euch um den Kopf. Es ist für ihn selbstverständlich, dass sie teilnehmen. Jesus selber hat sich unermüdlich eingesetzt für den Wert und die Würde von Frauen. Auch da gibt es mega viele Beispiele. Ich möchte nur etwas herausgreifen. Jesus hat sich nach der Auferstehung als erstes den Frauen gezeigt. Und das ist jetzt nicht so Kampf der Geschlechter, wer hat er lieber oder so, sondern das ist etwas sehr Außergewöhnliches. Er hat sich zuerst den Frauen gezeigt und gesagt, geht hin und verkündet. Sie sind die ersten Evangelistinnen gewesen. In einer Zeit, wo Frauen nicht als Zeugen zugelassen sind. Wenn eine Frau einen Mord beobachtet hat, ist sie nicht als Zeugin zugelassen. Wenn Jesus sich als erstes den Frauen zeigt, ist das ein Statement, das er macht. Da drin liegt schon der Samen. Er hebt sie auf vom Minderwert auf einen Gleichwert. Und das Letzte, was mir aufgefallen ist, das muss ich einfach euch erzählen, weil ich es mega spannend gefunden und ich habe mir das noch nie vorher überlegt. Im Alten Testament ist das Zeichen vom Bund zwischen Gott und dem Mensch Beschneidung gewesen. Das können nur Männer machen. Es war ein männliches Zeichen gewesen. Und im Neuen Testament fängt eine neue Zeit an. Es ist ein neues Zeichen von dem neuen Bund und es ist Taufe. Es ist etwas, wo plötzlich gleichermaßen Männer und Frauen können ein Statement machen, das Bundeszeichen für sich und die Welt rundherum festmachen in der Taufe. Also auch wenn man das so gesamtbiblisch anschaut, merkt man, die Timotheus-Stelle, die steht ein bisschen quer im Feld. Und das ist der Grund, wieso das in der Forschung unter den Theologen es eigentlich recht weit verbreitet ist, dass der Timotheusbrief kein echter Paulusbrief ist. Weil sie sagen, das passt überhaupt nicht in die Lehre von Paulus sonst. Das muss irgendein Fake sein oder man sagt, unter falschem Namen rausgegeben worden sein. Ich glaube, es ist zumindest ein Hinweis, dass die Aussage nicht universell zeitlos gemeint war, sondern damals in diesem Kontext hinein. Jetzt gibt es noch einen anderen Einwand. Und zwar könnte man jetzt sagen, ja Lea, du hast einfach noch nicht weitergelesen. Weil der Paulus begründet die Sätze mit der Schöpfungsordnung, mit der Bibel selber. Und das ist ein Totschlagargument. Lass uns mal weiterlesen. Er schreibt im Vers 13, denn Adam wurde zuerst geschaffen, danach erst Eva. Und nicht Adam hat sich verführen lassen, sondern die Frau ließ sich verführen und wurde so zur Übertreterin. Jetzt mal ganz ehrlich. Macht die Erklärung für irgendjemanden Sinn? Was hat es damit zu tun, dass der Adam zuerst geschaffen worden ist oder dass Eva zuerst gefallen ist? Das hört man nie sonst in der Bibel. Eva wird meistens gar nicht erwähnt. Und Adam wird dafür immer zur Verantwortung gezogen. Auch der Paulus. Er sagt immer, die Sünde ist durch einen Mensch, der erste Adam, in die Welt gekommen und so weiter. Er erwähnt Eva gar nie. Was er da macht, ist ziemlich überraschend und ein bisschen verwirrend, weil es passt irgendwie überhaupt nicht, in wie sonst umgegangen wird mit dem Sündenfall. Es scheint, dass wir da irgendetwas verpassen. Und oft, wenn das so ist, muss man einmal ein bisschen tiefer graben und schauen, wie hat man denn das zu dieser Zeit verstanden? In dem jüdischen Kontext, wie hat man in der jüdischen Tradition die Schöpfungsgeschichte angeschaut? Und ich habe echt die Kommentare vorgeholt, die jüdischen Kommentare, und es ist sehr, sehr spannend. Weil im Judentum ist man überzeugt gewesen, dass der Adam der Eva nichts gesagt hat vom Verbot. Der Adam ist ja effektiv zuerst geschaffen worden und dann sagt in Genesis 2 Gott dem Adam, du sollst nicht von dieser Frucht essen. Die Eva ist zu dem Zeitpunkt gar noch nicht erschaffen. Das heisst, der Adam hat die Verantwortung gehabt, Eva damit einzubeziehen. Und irgendwie hat er den Job nicht gemacht. Und darum, im Judentum wird der Adam viel mehr zur Verantwortung gezogen für den Fall als die Eva. Und Eva hat, weil sie nicht alle Informationen gehabt, weil sie den Bildungsrückstand gehabt, ist sie die einfachere gewesen zum Verführen. Ist sie offener gewesen für ihr Lehren. Und vielleicht merkt ihr es jetzt schon ein bisschen, die Beziehung. Was der Paulus macht mit dieser Schöpfungsgeschichte, ist er mal das Bild vor Augen. Es ist seine PowerPoint für seinen Brief. Er sagt, hey Epheser, die Situation haben wir schon mal gehabt, wo die Frauen einen Bildungsrückstand hatten. Wo die Frauen, weil sie nicht alles gewusst haben, einfacher als Opfer geworden sind. Es ist schon mal schief gegangen, wenn man sie nicht mit einbezogen haben. Es ist ein Beispiel, es ist nicht eine Begründung, wieso das Frauen nicht lernen sollen. Also auch wenn man es so aus dieser theologischen Sicht anschaut, merkt man, oder wird das verständlich. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, Lea, das leistet dir einfach alles zurecht. Das ist so wie Nestle, wo alle ihre eigenen Statistiken belegen, dass ihr Produkt das Beste ist auf der ganzen Welt, per Zufall, gerade ihr Produkt. Und du machst jetzt genau das Gleiche, du willst einfach predigen und schaust jetzt, dass du deine Argumente zusammensammeln kannst. Ich bin mega offen für ein Gespräch. Ich bin mega offen für Argumente. Aber mit allem, was ich weiss, über den Kontext, mit allem, was ich weiss, über den Gott, über den Paulus, was er lehrt, über den Vater im Himmel, ist es für mich unmöglich zu glauben, dass das Verbot endgültig für alle Zeit über die Frauen ausgesprochen ist. Die allererste Entscheidung, die die Jünger haben müssen treffen, ohne Jesus, ist dort ist darum gegangen, ob Juden nur Christen werden oder ob auch Heiden Christen werden können. Und es war sehr umkämpft gewesen und sie haben sich getroffen, sie haben diskutiert, sie haben in der Schrift geforscht, sie haben geschaut, wie Gott dann, ob Gott Heiden auch segnet und so weiter. Und sie sind zum Schluss gekommen, dass in Christus wir gleichwertig und wir eins sind. Dass jegliche Unterscheidungen und Kategorien nicht mehr zählen in Christus. Und so schrieb der Paulus, der gleiche Paulus, nach dem Treffen an Galater einen Brief. Und er schreibt ihnen Folgendes. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Der Andy Wright sagt das auch schön. Er sagt, der Boden vor dem Kreuz ist eben. Die echte Frage ist nicht eine Frage von Geschlecht, sondern es ist eine von Berufung. Und wir können jetzt noch 100 Jahre weiter über die Frauenfrage reden. Aber ich glaube, wir verlieren damit an gesellschaftlicher Relevanz. Wir können nicht heute über die Fragen von gestern reden. Was ich mir wünsche, ist, dass wir proaktiv werden. Wir haben eine Botschaft von Befreiung, eine Botschaft von Befähigung, eine Botschaft von Berufung, eine Botschaft von dem Gott, der uns beruft, ausruft, etwas vorhat mit jedem von uns. Wir haben eine Botschaft von dieser kraftvollen Errettung von Gott. Egal was deine Herkunft ist, Basler oder Zürcher, Aargauer, egal was dein Alter ist, egal was deine Schulausbildung ist, egal ob du Mann bist, ob du Frau bist, jedem von uns hat Gott etwas ins Herz gelegt. Gott hat sich entschieden, mit dir und mit mir die Welt zu verändern. Er hat dir ein Feuer ins Herz gelegt. Er hat für dich etwas parat. Und wir können, das hat gar nicht mehr so viel zu tun mit dieser Frauenfrage, sondern es hat zu tun mit dem Evangelium, mit dieser frohen Botschaft, wo es darum geht, dass keine menschliche Schublade uns aufhalten kann, wenn Gott uns gesetzt hat für etwas. Vor ziemlich genau 15 Jahren bin ich, glaube ich, das erste Mal in Basel gewesen, und zwar an der Explo, da in der Messe. Und ich habe das erste Mal eine Frau gesehen predigen, Maria Brean. Und ich bin so dort und ich spüre mega tief in meinem Herz, dass Gott mir sagt, hey, eines Tages wirst du auf so einer Bühne stehen und wirst du predigen. Und das ist das Weirdeste gewesen, was ich je gehört habe, weil ich habe das erste Mal überhaupt eine Frau gesehen auf dieser Bühne und ich habe überhaupt nicht so Pläne gehabt oder so. Und ich habe das auch eine Zeit lang wirklich vergessen. Und ich habe dann durch Umweg angefangen, Theologie zu studieren. Das erste Mal, das zweite Mal jetzt an der Uni. Und vor ein paar Monaten bin ich am Praise Camp gewesen und ich bin angefragt worden, um die Eröffnung zu machen. Und erst an der Hauptprobe, wo ich dort rauslaufe und auf dieser Bühne stehe, kommt mir das wieder in den Sinn. Kommt mir wieder in den Sinn, dass es genau der gleiche Raum ist und genau die gleiche Bühne. 15 Jahre später. Und es hat mich so bewegt, weil ich gemerkt habe, hey, Gott ist treu. Gott legt in unsere Herzen eine Berufung. Gott hat dich gesetzt für etwas. Mit deinen Gaben. Er hat dich ausgerüstet, weil er will mit dir einen Unterschied machen. Weil er will dich brauchen. Und wir können nicht auf die Hälfte von allen Leuten verzichten in der Kirche. Wegen äusserlichen Kategorien. Sondern es ist eine Botschaft, die Mauern runterbricht und nicht Mauern aufbaut. Ich habe euch ganz am Anfang erzählt, von der Frau, die ein schlechtes Gewissen hatte. Ich habe gleichzeitig ein mega ermutigendes Erlebnis gehabt. Und zwar bin ich eingeladen worden, um eine Predigerweiterbildung zu machen in einer Kirche, wo ich gewusst habe, ist mega restriktiv. Das heisst, Frauen dürfen dort eigentlich nicht predigen und es gibt auch keine Pastorinnen. Aber der Jugendarbeiter, der mich eingeladen hat, hat das gar nicht gecheckt. Es ist ihm gar nicht bewusst gewesen, dass das könnte ein kleines Problem sein, wenn er mich einlädt für die Predigerweiterbildung. Und das hat mich so unglaublich gefreut. Weil genau das ist mein Wunsch. Dass die Generation und vor allem die nächste Generation, dass sie gar nicht mehr mitbekommen von dem Konflikt, dass sie die Geschichtsbücher davon lesen. Genauso wie sie lesen, dass damals Sklavenhandel ein Thema war. Ich wünsche mir, dass wir da drüber hinwegkommen, ready sind für die neuen Fragen, ready sind für die gesellschaftlichen Herausforderungen. Und die verdrehten Verse, diese Reihe soll uns auch etwas anderes erinnern. Nämlich, dass jede Generation ihre blinden Flecken hat. Und dass es entscheidend ist, dass wir dranbleiben, jeder an seinem Ort mit seinen Gaben, dass wir immer wieder neu hinschauen. Und zwar beide zusammen, Männer und Frauen gemeinsam als ein Leib in dieser Kirche. Die Band wird jetzt einen Song spielen und da hast du die Möglichkeit, an deinem Platz einfach mal in dich zu kommen, vor Gott zu kommen. Vielleicht ist dran, herauszufinden, was ist eigentlich meine Berufung? Für was schlägt mein Herz? Frag das, leg das Gott an. Vielleicht ist es auch dran, wieder neu zurückzufinden zu dieser Berufung. Vielleicht hast du auch mal so ein Erlebnis gehabt, so ein Feuer, das in dir entfacht worden ist. Und vielleicht haben die Menschen dich entmutigt. Vielleicht bist du auf Widerstand gekommen und du hast den Traum aufgegeben. Dann lass heute die Aussagen los. Leg das ab, die Worte, die gegen dich gesprochen worden sind. Und nimm neu die Berufung an. Und vielleicht hast du deine Berufung und stehst voll drin, dann möchte ich dich herausfordern, überleg dir mal, wie dass du die befreiende Botschaft in deinem Umfeld kannst leben kannst, wie du kannst andere in ihre Berufung begleiten, wie du kannst andere freisetzen. Wie genau das geht in dieser kraftvollen Botschaft, die wir haben, um Befreiung und Befähigung und Berufung. Ich habe den Eindruck, es sind einige da drin, wo die Widerstände gar nicht von außen kommen, sondern von innen. Wo du selber dein Feind bist, wenn es um deine Berufung geht, weil du dir selber nicht zutraust, weil du keinen Mut hast, weil du nicht daran glaubst, was Gott in dir sieht. Und ich möchte dich einfach ermutigen, dass du dich lässt herausfordern, dass du dich immer wieder dem Gott hingibst und ihn bittest, dass er dir seine Gedanken über dir zeigt. Dass du den Mut, das, was Gott in dir sieht, dass du darfst lernen, das auch in dir selber zu sehen. Ich möchte beten heute. Ja, Vater, wir kommen vor dich. Und es ist so eine Ehre, dass du dich entschieden hast, mit uns diese Reich zu bauen. Mit jedem Einzelnen, an dem Ort, wo er ist, mit den Gaben, wo du ihn ausgerüstet hast. Ich danke dir, dass du nicht nach äusserem Maßstab wertest, sondern du schaust ins Herz. Und ich bitte dich, dass jeder von diesen jungen Menschen heute an darf in voller Fülle erfahren, was du über ihm denkst. In voller Fülle darf merken, wo sein Element ist, wo er drin soll gehen, wo sein Feuer brennt, wo er einen Unterschied machen kann. Ich bitte dich, dass du wirklich jeden Tag in die Berufung hineinführst. Dass wir frei sein von Widerstand, frei sein von diesen Kategorien und Schubladen, die wir Menschen so gerne brauchen, zum einordnen. Ich bitte dich einfach, dass du mit jedem heute den Weg gehst, mit jedem individuell. Lass uns das nicht vergleichen, sondern den Weg für uns selber annehmen und gehen im Vertrauen auf dich, Vater. Wir legen dir unser Leben an. Mach du daraus, was du für richtig empfindest, Vater. Dir gehört alle Ehre. Dich beten wir an. Für dich wollen wir leben. Amen.